Ich möchte euch noch einmal auf den Vers 9 von dem Lied »Wie soll ich dich empfangen?« aufmerksam machen. Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück? Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Er kommt, ein König, dem wahrlich alle Feind auf Erden viel zu wenig zum Widerstande sein. Paul Gerhardt schreibt das und weiß, was Krieg bedeutet. Er weiß, was Pest bedeutet. Er weiß, was familiäre Not bedeutet und schreibt dies. In einem Augenblick wird der Feind besiegt sein und alle Feinde auf dieser Erde sind für ihn viel zu wenig. Manchmal muss man sich sowas auf der Zunge zergehen lassen, um es wirklich aufzunehmen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es wirkte schon überraschend, als eine DDR-Popgruppe, sie hieß Karussell, ein Lied rausbrachte mit dem Titel »Das einzige Leben«. Dabei beschrieben sie eine gläubige Frau, die unter anderem sang »O Jesu Christ, O Jesu Christ«, bitte sei du mein Retter, o Jesu Christ, komm zu mir. Und als dann ihr Sterben besungen wird, heißt es in dem Lied, und ging's zu End, schlief sie lächelnd ein. Da sah man sich betroffen an, weil man aus einem Leben doch allein nicht so fröhlich scheiden kann. Öffentlicher DDR-Atheismus bezeugt, Christen gehen friedlich von dieser Welt. So gab es in der DDR eine Zeitschrift, Deine Gesundheit, und eine Artikelserie zum Thema Leben und Tod. Und dabei wurde ein christlicher Lesebrief kommentiert. Herr F. fand seine Harmonie zwischen Leben und Tod im Auferstehungsgedanken des christlichen Glaubens. Niemand sollte sich erdreisten, ihm diese Ausgeglichenheit zu nehmen. Ich zitiere tiefste DDR-Presse. Niemand sollte sich erdreisten, ihm diese Ausgeglichenheit zu nehmen. Nein, es blieb kein Geheimnis und es bleibt bis heute kein Geheimnis. Christen können mit dem Sterben anders umgehen. Gelassener, beneidenswert, unverständlich. In dem Sinn bezeugt auch Paulus, dass er gelassen sein kann, angesichts des Todes, ja von Freude erfüllt sein kann, angesichts des Todes und des Sterbens. Er hat ein Ja dazu. In dem letzten Abschnitt, beim letzten Mal, hörten wir, wie er eine Gelassenheit hat zum Thema trotz Leid, was es gibt. Und nun geht es darum, oh, trotz des Todes. Ich lese uns noch einmal aus dem Kapitel 1 ab Vers 18. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch eure Gebete und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich ihm kein Stück zu Schanden werde, sondern frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, sei es durch Leben oder sei es durch Sterben. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen, und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allein sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Ruhm in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Paulus ist zuversichtlich trotz seines Todes. Jesus möge verherrlicht werden, auch durch seinen Tod. Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, so schreibt er. Er verdrängt nicht die Frage des Sterbens, er verdrängt nicht die Frage des Todes, damit er dann vielleicht noch seine Lebensfreude behalten würde, die sonst einem ja vergehen würde. Nein, er stellt sich dieser Frage. Und viel zu häufig wird diese Frage verdrängt in Krankenhäuser oder in Pflegeheime. Dort hinein, denen wird es überlassen. Viel aus eigener Todesangst, dann ist alles vorbei. Oder aus eigener Todesunsicherheit, ist dann alles vorbei? Woody Allen, ein Filmemacher, er sagt schlicht und einfach ausweichend, gegen das Sterben habe ich nichts, ich will nur nicht dabei sein. Gegen das Sterben habe ich nichts, will nur nicht dabei sein. So weicht man aus. Woher nimmt Paulus diesen Frieden und diese Gelassenheit, diese Zuversicht, dieses Ja? Weil er so ein vorbildliches Leben hat, kann er dann auch vor Christus stehen? Nein, das ist nicht der Grund, sondern weil er Jesus an sich hat. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Er fällt nicht in ein Nichts, er fällt in Jesu Arme. Er fällt nicht in eine Finsternis, sondern in das Licht Jesu. Er fällt nicht in die Einsamkeit, sondern in die Gegenwart Jesu. Er fällt nicht in die Hilflosigkeit, sondern in die Allmacht Jesu. Er fällt nicht in die Verzweiflung, sondern in den ewigen Trost Jesu. Da wird weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz sein. Die Frage, was mich trotz Tod trägt, entscheidet sich daran, wer mich im Tod trägt, wem ich mein Leben anvertraut habe. Wahren Trost werde ich nur dort finden, wo ich den gefunden habe, der die Macht hat zum Leben, für das Leben, der das Leben schaffen kann, ob im Garten Eden oder auf dem Friedhof. Deshalb lassen wir uns den Schöpfer mit seiner Schöpfung auch nicht wegdiskutieren. Das Zeugnis von der Schöpfung ist eine Grundlage für unser Gottvertrauen, dass er der Herr ist über das Leben und dass er das sogar ist, trotz Chaos und Finsternis. Chaos und Finsternis war am Anfang und da schuf er es. Da schuf er das Leben und so sah vorher auch alles aus und so kann es hier auch ein Chaos sein und Finsternis sein. Das tut ihm doch nichts. Der teuflische Angriff auf die Schöpfungsfrage ist nicht nur ein Angriff auf den Anfang dieser Welt, hat nun Gott das so oder so gemacht oder gar nicht gemacht, sondern es ist auch ein Angriff auf das Ende, auf die Ewigkeit. Deshalb zieht sich das durch die Schöpfung, diese Schöpfungsbotschaft durch die ganze Bibel hindurch, bis in die Offenbarung hinein, Kapitel 14, wo es dann heißt, betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat. Das wird auch noch im Himmel unser Zeugnis sein, unser Lob sein. Diese Macht hat kein Mensch. Nichts im Griff, wurde ein Zeitungsartikel überschrieben bei der Thüringer Allgemeinen. Da ging es um ein Seebeben. Und dann schreibt man, so hat dieses Seebeben vor allem die Einsicht ausgelöst, der Mensch hat die Natur noch nie im Griff gehabt, auch wenn er sich das ständig einredet. Stand in der Thüringer Allgemeine. Deshalb verlasse ich mich nicht auf menschliche Versprechungen und auf menschliche Thesen, die man alle aufstellen kann. Ich verlasse mich auf die Versprechungen unseres Schöpfers, meines Schöpfers und auf seine Taten. Denn wer das Leben aus dem Nichts schaffen kann, der kann es auch vom Tode erwecken, ob zu Ostern oder zu seiner Wiederkunft, Jesu Wiederkunft. Zu Jesu großem Advent, wenn er dann kommt auch. Deshalb passt dieser Predigttext auch zu einem Adventssonntag, weil wir mit Jesu Wiederkunft die große Auferstehung erwarten, weil wir mit Jesu Wiederkunft das ewige und das erfüllte Leben erwarten. Wobei Paulus nicht nur an seinen Gewinn denkt und dies nur im Auge hat, hat genauso den Gewinn Jesu im Auge. Wie Christus verherrlicht werde an meinem Leibe durch den Tod. Was kann dabei Jesus verherrlichen, wenn er stirbt? Dass er zum Beispiel Jesus nicht aufgegeben hat, trotzdem nicht aufgegeben hat. So wichtig ist ihm Jesus. Dass er trotzdem mit der Auferstehung rechnet, so real ist für ihn Jesus. dass er diese Welt loslassen kann, weil es etwas viel Größeres für ihn gibt, die himmlische Herrlichkeit. Ja, dass er dann vor Gottes Thron einmal stehen wird, und das wird auch Jesus verherrlichen, als Zeuge für das neue Leben, als Diener für Jesus, als der Lobende und Anbetende der Größe Jesu. Ja, da wird Jesus verherrlicht. Und so verherrlichten auch andere Jesus im Sterben, zum Beispiel Jan Hus. Jan Hus sagte bei seiner Hinrichtung von sich: Heute bratet ihr ein magere Gans, aber dann werdet ihr einen Schwan singen hören, und den werdet ihr nie braten. Es ist Jan Hus, der es mit diesen Worten ausgedrückt hat, als er auf dem Scheiterhaufen hingerichtet wurde. Oder ein Christ aus China bekam die Nachricht der Hinrichtung. Er hätte nur noch 5 Minuten. Da ging er zum Schrank, holte seine Feiertagskleidung raus und meinte: Warum sollte ich klagen? In 5 Minuten werde ich meinen König sehen, der mich zum Fest in Gottes Vaterhaus eingeladen hat. Da gehe ich hin, zum Fest, im Vaterhaus. Hier ist nicht Verzweiflung, sondern Vollendung. Hier ist nicht Ende, sondern Erlösung. Hier ist nicht Chaos, sondern Christus. Hier ist nicht Trauer, sondern Trost. Vielleicht sagt mancher jetzt: Was redest du so viel vom ruhigen Jahr zum Tod? Wir haben doch ein ganz anderes Problem. Viel zu viele haben gar kein Jahr mehr zum Leben. Viel zu viele haben eher ein Jahr zum Sterben. Man geht gleichgültig mit seiner Gesundheit um, von Ernährung bis Drogen. Man geht leichtsinnig mit seinem Leben um, von Autogeschwindigkeit bis Schulabschlüssen, ist doch alles egal. Man sprüht an die Wand: Wer früher stirbt, der ist länger tot. Wir haben täglich mit mehr Selbstmordtoten zu tun als mit Verkehrstoten. Und immer wieder kommen Menschen zu mir, deren Lebenswillen ganz unten ist. Deshalb ist es interessant und wichtig, dass in unserem Bibelabschnitt genauso die Zuversicht zum Leben steht. Ich lese uns nochmal 25 vor. 26. In solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Wenn Paulus zuversichtlich ist, auch in Bezug auf das Leben, dann nicht, weil es so leicht war. Gar nicht. Wir lesen zum Beispiel im Korintherbrief, wie er Schiffbruch erlitten hat, wie er gesteinigt wurde, wie er mehrfach im Gefängnis war, ausgepeitscht wurde, wie er Hunger erlitten hat, Durst erlitten hat, wie er verleumdet wurde. Trotzdem hat er ein Jahr zum Leben. Ihm geht es nicht darum, dass er etwas vom Leben hat, sondern dass Jesus etwas von seinem Leben hat. Dass andere etwas von seinem Leben haben, um euretwillen, dass mehr Frucht geschaffen werde, zur Verherrlichung Jesu. Er nimmt das Leben mit dieser Last, die er bisher auch erlebt hat, damit die anderen Fortschritte machen, damit die anderen sich freuen, damit die anderen Jesus rühmen. Auf solch ein Leben freut man sich, weil es frei ist von den Sorgen um das eigene Ansehen, weil solch ein Leben frei ist von der Sorge um äußeren Reichtum, weil solch ein Leben dann auch frei sein kann von Neid und Habsucht. Paulus müht sich, dass andere Fortschritte machen. Er will sie nicht übervorteilen, sondern unterstützen. Er will sie nicht überholen, sondern er will sie mitnehmen. Das ist lohnendes Leben, dass der andere nicht verloren geht, nicht auf der Strecke bleibt, froh im Glauben wird und dass der andere stark im Glauben wird. Dafür möchte ich leben. Ich suche die Gemeinschaft, damit der andere im Glauben gestärkt wird. Vor 2 Wochen sprach ich darüber in besonderer Weise. Hier geht es immer wieder um die alte Frage: Was hast du für deinen Bruder getan? Was hast du für deine Schwester getan? Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Kann es sein, dass manchen der Lebensmut und die Lebensfreude fehlt, weil man sich nur um sich selbst dreht? dann wird das Leben sehr klein und sehr eng und sehr trostlos. Paulus hat Mut zum Leben, weil sein Leben in Christus eingebunden ist, in seine Macht und in sein Wort und in seinen Händen. Interessanterweise schwindet selbst einem Gregor Gysi der Lebensmut, wenn eine Gesellschaft gottlos würde. So sagt er, auch als Nichtgläubiger fürchte ich eine gottlose Gesellschaft. Auch als Nichtgläubiger fürchte ich eine gottlose Gesellschaft. So stand es in der Thüringer Allgemeinen. Und wenn das seine aufrichtige Meinung ist, dann hat er eine Ahnung davon, irgendwie brauchen wir einen Allmächtigen. Und so hören wir am Ende noch einmal von Atheisten, was wir schon am Anfang hörten. Es gibt bei ihnen einen gewissen Respekt für unseren Glauben, wie wir hier leben und wie wir auch etwas erwarten. Ein Respekt, vielleicht auch ein Neid. Und so möchte ich abschließend einfach sagen, wer mit Christus lebt, der hat einen Gewinn für das Leben, für das Sterben, für das Auferstehen. Und was gibt es mehr? Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als jeder Verstand erfassen kann, er bewahre unser Herz und unser Denken in Jesus Christus. Amen.